Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Low expectations and high hopes.
Keine Erwartungen, hohe Hoffnungen. Das hatte ich früher auch in meiner Schule. Jetzt hat es Novak Djokovic. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, mit unserer ersten Ausgabe von den French Open und unserem ersten Daily. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Der Tag hat sich so ein bisschen gezogen heute. Es gab zwischendurch anderthalb Stunden Regenpause und deswegen sind jetzt noch einige Matches am Laufen. Wir hoffen, dass wir jemanden wie Daniel Altmaier noch mit hier reinkriegen in diesen Podcast. Aber das Match von Andy Murray gegen Stan Wawrinka zum Beispiel kriegen wir nicht mehr rein. Nicolas Jarry gegen Corentin Moutet, was im Moment eine sehr stimmungsvolle Geschichte auf dem Simon Mathieu ist, kriegen wir höchstwahrscheinlich auch nicht mit rein. Aber wir haben noch eine ganze Menge anderes zu besprechen. Ja, wir haben es eben gehört. Novak Djokovic in seiner Pressekonferenz. Er ist heute in seiner Pre-Pressekonferenz gewesen, nachdem er im Halbfinale in Genf gegen Tomas Machatsch ausgeschieden ist. Und Philipp, ich habe ihn, glaube ich, selten so wenig selbstbewusst vor einem Turnier erlebt wie in dieser Pressekonferenz.
Gut, also ich meine, du warst wirklich natürlich da, ne? Ich sitze hier in Köln und starre auf meine weiße Wand. Von daher, du wirst da eher Eindrücke von haben. Ich weiß bei ihm nie, wie viel man da reinlesen sollte. Natürlich, auf eine gewisse Weise ist er mal sehr ehrlich und ist wahrscheinlich in der Presse von den Topspielern irgendwie wirklich auch derjenige, der am meisten preisgegeben hat über die Jahre. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch jemand, der eine gewisse Tendenz hat, vielleicht noch 5% auf Geschichten oben drauf zu legen, die nicht ganz so dramatisch sind, wenn jemand anders draufschauen würde. Und das ist ja einfach eine Form von Stressverarbeitung. Also das ist jetzt ja nichts, was man unbedingt kritisieren muss, sondern verschiedene Menschen gehen anders mit Stress um. Und Nadal hat hier bei 14 seiner Siegen wahrscheinlich 11-mal gesessen und gesagt, es wäre eine Überraschung, wenn er überhaupt ins Finale kommt. Also ne, jeder hat seinen Weg, damit umzugehen. Und von daher, vielleicht wird es nicht ganz so heiß gegessen, wie es jetzt gekocht wurde vorher.
Ja, und wie wenig heiß es gekocht worden ist, das hat er dann in seiner nächsten Antwort preisgegeben. Das hören wir dann auch nochmal. Seine Erwartungen hier an dieses Turnier. Und da hören wir auch nochmal rein.
I almost feel a bit embarrassed to say, you know, what my expectations are. You know, anything but a title for me is not satisfactory, you know. So it always has been like that. And I know for, you know, it might sound arrogant to a lot of people, but I think I have the career that backs it up. And in a way, me playing still at this highest level, one of the major reasons is trying to, you know, write more history of the sport and win the biggest titles that, you know, Paris is definitely one of them. So that's why my hopes and goals are always the same. But I have to lower the expectations, and when I say that, I mean, you know, maybe not thinking too much ahead in advance in terms of the tournament and who I might face in the later rounds, but really taking it day by day, step by step, and really building my game, because, you know, that's what I have been struggling with, you know, not really playing on a consistently good level.
Die Erwartungen sind, das Turnier zu gewinnen, und alles darunter ist halt eine Enttäuschung. Und er hat es ja auch gesagt, es hört sich vielleicht arrogant an, das hört sich vielleicht überflüssig an, aber es ist halt so, jemand wie Novak Djokovic sagt jetzt hier nicht, ich komme mit Erwartungen her und will es in die zweite Woche schaffen.
Ja, das wäre traurig, wenn er das sagen würde, weil es ist ja jetzt nicht so wie bei Nadal, dass er jetzt irgendwie lange verletzt war. Wenn Nadal das sagt, okay, kann man gut verstehen. Wenn Djokovic das sagt, dann lachen wir doch alle. Und zwar völlig zu Recht, weil was hat er denn überhaupt noch für Ansprüche in der Karriere? Ja, ich weiß, das Gold bei den Olympischen Spielen fehlt noch, und ich bin mir sicher, es ist Ziel Nummer 1 in diesem Jahr. Aber warum spielt er denn nochmal die French Open? Der war doch auch schon wahrscheinlich 18 Mal hier oder 17 Mal oder so, und warum soll er es denn sonst noch machen? Also, der braucht die Kohle nicht, der braucht sonst nichts mehr da, außer den Sieg.
Und trotzdem wirkte er auf mich heute verunsichert. Und dieses Match gegen Tomas Machatsch am Freitagabend in Genf, das hat ihn vielleicht dann auch so ein bisschen rätselnd zurückgelassen, weil er noch kein Turnier in diesem Jahr gewonnen hat. Das sind einfach Dinge, es ist die drittlängste Dauer in der Karriere von Novak Djokovic von turniersiegloser Zeit. Und das ist einfach etwas, wo man sagen muss, ja, da muss auch jemand wie Novak Djokovic sich mit beschäftigen.
uns eigentlich abgefahren, ne? Weil der letzte war natürlich die ATP Tour Finals. Und wenn wir jetzt überlegen, wie häufig zum Beispiel Nadal in seiner Karriere solche Phasen hatte, wo er von Ende der Sandplatzsaison dann bis vielleicht irgendwann 7, 8, 9 Monate später nichts gewonnen hat, dann ist es natürlich auch einfach etwas, das uns über die Konstanz von Djokovic in Jahren verrät, aber vielleicht auch, wie wichtig das Siegen dafür war. Und hat er denn gesagt, ob das jetzt irgendwie, das sah ja so ein bisschen aus wie Magen gegen Machatsch oder was da los war?
Er hat gesagt, er möchte nicht zu sehr reingehen, weil er möchte auch nicht alles preisgeben. Er hätte schon zu viel preisgegeben.
Okay, also da bin ich mir wiederum auch sicher, das hält er höchstens 2 Tage durch, aber wir werden sehen, ne?
Ja, also. Wir werden sehen. Novak Djokovic, also heute in seiner Pre-Pressekonferenz, war dann doch eher etwas, war etwas zurückhaltend. Das wollten wir auf jeden Fall noch mit reingeben, bevor wir in das Tagesgeschehen reingehen. Und das Tagesgeschehen, da fangen wir mit den Frauen an. Und da haben wir heute Mittag ein sehr, sehr interessantes Match erlebt zwischen Naomi Osaka und Lucia Bronzetti. Naomi Osaka, wir haben es gesehen, sie ist mit Projected Ranking hier reingekommen. Wir haben es gesehen, zweite Runde wird höchstwahrscheinlich Iga Świątek warten. Und es wartete auf Lucia Bronzetti oder Naomi Osaka. Und im ersten Satz habe ich gedacht, wow, das ist die vielleicht mittelalte Naomi Osaka, weil sie hat im ersten Satz hat sie erstens bis zu 190 km/h aufgeschlagen und zweitens hat sie versucht, schnell die Punkte abzuschließen. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, 2017 hat Jelena Ostapenko hier gewonnen, vielleicht sollte ich mehr wie Ostapenko spielen. Einfach druff. Und das hat sie im ersten Satz gemacht. Im zweiten Satz wurde es dann aber schwächer und da hat sie mehr gestreut und hat sie mehr Fehler eingestreut. Der zweite Satz ging mit 6-4 an Lucia Bronzetti. Dann gab es eine Regenpause und Bronzetti führte mit 4-0 im dritten Satz und jeder hat gedacht,
Osaka
ja gut.
Osaka fehlte.
Bitte?
Osaka
fehlte. Ach, Entschuldigung, Osaka führte mit 4-0 und da haben wir schon wieder gedacht, ja, das wird wieder gut sein und Bronzetti machte die nächsten 5 Spiele und da wackelte das ganze Konstrukt wieder, aber Naomi Osaka besann sich ihrer Stärken und gewann die letzten 3 Spiele und dann am Ende mit 7-5 im dritten Satz. Das war eine Achterbahnfahrt. In Teilen fand ich die Leistung sehr beeindruckend von Naomi Osaka. Wie fandst du sie?
Ja, man kann es eigentlich zweiteilen, das Match. Wir haben eben wirklich diese 10-1 Games im ersten Satz und den ersten Teil des dritten. Und darüber hinaus war es dann halt teilweise ein ziemlich wildes Match. Also die Teile, die Osaka dominiert hat, ist auch ganz spannend. Da hat sie nicht das unbedingt über die kürzeren Punkte irgendwie über die Aufschlagstärke oder so gemacht, was man denken würde, sondern häufig in längeren Ballwechseln, wo sie halt viel mehr als Bronzetti in der Lage war, Winner zu setzen, wirklich die Power in die Ballwechsel reinzubekommen. Immer wieder hatten wir Ballwechsel, wo der Ball zum Beispiel recht hoch auf, sagen wir durchaus Schulterhöhe bei Osaka ankam und die hat einfach durchgezogen und hat ihn hinten in die Ecke gesetzt. Also so ein bisschen Zöderling. Und dann gab es aber eben auch Phasen, wo Bronzetti das Match so ein bisschen unordentlich gemacht hat und wo sie eben Osaka wenig Rhythmus gegeben hat, wenig ähnliche Bälle gegeben hat, durchaus sehr viel Tiefe reinbekommen hat, den Court breit gemacht hat. Und da hat man dann gesehen, da hat Osaka nicht wirklich eine Antwort dann drauf gefunden. Und beeindruckend war die Phase dann nochmal ganz am Ende, wo sie eben von 4-5 auf 7-5 gegangen ist, weil da war echt sehr viel Unruhe in dem Match drin gewesen. Dann hat sie Osaka aber besonnen in den letzten paar Punkten und hat es dann doch ziemlich souverän rübergebracht. Aber wirklich ein Match der zwei Gesichter aus der Sicht von Osaka und von Bronzetti wahrscheinlich ziemlich genau, was man erwarten würde.
Ja, also insgesamt fand ich allerdings, war der Auftritt von Osaka gut und sie nähert sich so langsam vielleicht dann auch ihrer Bestform. Sie wird die Bestform abrufen müssen, um gegen Iga Świątek bestehen zu können. Ich glaube nicht, dass sie gegen Świątek bestehen kann, aber sie macht auf mich einen im Moment mit sich im reinen befindlichen Eindruck.
Ja, finde ich auch. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich nicht so auf Rasen freut. Ich glaube, der nervt sie immer ein bisschen. Aber auf Sand hat sie sich bisher sehr gut verkauft. Das wäre jetzt natürlich, also für ihre Verhältnisse sehr gut verkauft. Das wäre jetzt dann natürlich auf einmal hervorragend, wenn sie gewinnen würde. Ich glaube, das Problem gegen Świątek wird sein, die wird den Court breit machen. Also das wird ja auf dem Châtrier stattfinden, diesen ewig breiten Court. Und die wird einfach mit dem Topspin Osaka immer und immer wieder raustreiben. Und ich glaube, da werden die Fehler kommen. Und wenn Osaka gut aufschlägt, dann wird das wahrscheinlich irgendwie eine 4 und 3 Niederlage und wenn sie nicht gut aufschlägt, wird es wahrscheinlich eine 1 und 2 Niederlage, weil Swiatek halt einfach in der Lage ist, ja, über den Topspin den Court zu kontrollieren, in einer Art und Weise, wie es Osaka eigentlich nicht kann.
Naomi Osaka wartet also auf ihre Zweitrundengegnerin morgen, das zweite Match auf dem Châtrier, Iga Swiatek gegen Lyolia Zhongzhou. Und wenn das nicht Iga Swiatek ist, dann fressen so einige morgen ihren Besen. Also das kann ich mir jetzt im Moment einfach nicht vorstellen. Jana Fett hat gegen Jessica Buzos-Manero gewonnen. In 3 Sätzen, 7-5, auch im dritten Satz. Jana Fett hier eine lacke Loserin. Trifft jetzt auf Marie Buskova. Die hat gegen Veronika Kudermetova gewonnen. 6-2, 6-4. Veronika Kudermetova in gruseliger Form seit Anfang des Jahres.
Ja, und war halt wirklich ein Match. Hat mich so ein bisschen an mein Tennistraining irgendwie erinnert, früher, vor langer, langer Zeit. Ich meine, Buskova hat einfach alles lang und hoch bekommen. Und Kudermetova wusste überhaupt nicht, was damit anfangen. Also stand ganz häufig falsch zum Ball oder hatte ihre Füße nicht gut bewegt. Die Bälle sprangen dann von ihrem Schläger irgendwie ins Aus oder ins Netz. Sie hat nicht so gut aufgeschlagen, wie sie konnte. Und wir wissen, Buskova macht halt kaum wirklich unnötige Fehler. Und Kudermetova, ja, die hatte diese gute Phase wieder zu Beginn des letzten Jahres, hat dann ja nochmal in Tokio gewonnen. Und seitdem läuft halt gar nichts mehr zusammen. Und das hat man dann hier gesehen. Und Buskova, die jetzt auch nicht in so toller Form war, in den letzten Wochen musste ihr wirklich eigentlich nur so ein bisschen 1-2-3 Tennis spielen und das hat gereicht.
Veronika Kudermetova war also als erste gesetzte Spielerin ausgeschieden und sie wird nicht mehr lange gesetzt sein, weil das, wie gesagt, die Ergebnisse sind einfach nicht da. Donna Vekic hat gegen Lesia Zurenko gewonnen. Donna Vekic war die erste Spielerin, die in die zweite Runde eingezogen ist. Lesia Zurenko musste mal wieder leider aufgeben. Zum 8. Mal seit Anfang 2023. Lesia Zurenko wird einfach nicht fit. Vekic trifft jetzt auf Marta Kostyuk. Die hat sich heute im ganz engen Duell gegen Laura Pigossi durchgesetzt mit 7-5, 6-7, 6-4. Und Kostyuk lag dann auch schon mit Break zurück im dritten Satz und hat die ganze Zeit wirklich geflucht, war überhaupt nicht zufrieden, konnte sich dann aber noch durchsetzen. Marta Kostyuk jetzt in der zweiten Runde. Eine Spielerin, die ausgeschieden ist, was mich ein bisschen überrascht hat, ist Diana Schneider. Die hat gegen Chloe Paquet verloren mit 3-6 und 1-6. Ich hatte Diana Schneider in der Sky-Vorschau als Dark Horse. Danken Sie mir, Frau Schneider.
Ja, warst du auch, glaube ich, nicht der Einzige. Denn nee. Sie hat sich ziemlich gut in Form gespielt in den letzten Wochen und ist eine, die auf dem Sand mit dieser linken Topspin-Vorhand wahrscheinlich noch einige gute Resultate in der Zukunft haben wird und war für mich jetzt auch nicht so richtig zu erklären. Ich habe wirklich nur ein paar Punkte oder so gesehen, wirkte für mich so ein bisschen, als sei sie fast, naja, eingeschüchtert oder so gewesen oder nicht so richtig ins Match reingekommen. Paquet eben eigentlich nicht ihr Level, französische Wildcard-Stimmung mitgenommen, aber für Schneider hätte da mehr drin sein müssen. War jetzt für mich auch nicht so verständlich, was da passiert ist.
Ja, Van Wang hat gegen Maria Timofeeva gewonnen mit 6-3, 6-3, trifft jetzt auf Dajana Jastremska. Die hat gegen Ayla Tomljanovic in 3 Sätzen gewonnen. Tomljanovic machte im ersten Satz einen hervorragenden Eindruck. Das war ein sehr sehenswertes Match, was die beiden sich abgeliefert haben. Jastremska dann am Ende mit 3-6, 6-3 und 6-3 siegreich. Jelena Ostapenko musste schuften, um gegen Jacqueline Christian zu gewinnen. 6-4, 7-5, trifft jetzt auf Clara Tauson. Die hatte keinerlei Mühe gegen Tatjana Maria. 6-2, 6-3. Clara Tauson hat hier heute, finde ich, eine der besten Leistungen der letzten Zeit ihrer selbst gebracht. Das war ja kein guter Satzbau.
Wird Tatjana Maria auch gesagt haben. Tatjana Maria kann halt sehr viele Spielerinnen in Schwierigkeiten bringen durch eben wirklich dieses unorthodoxe Spiel, wo sie die Geschwindigkeit kontrolliert, wo sie den Court halt nicht so einfach zu bespielen macht. Nur die große Stärke von Tauson ist, dass wenn sie nicht so viel laufen muss, wenn sie also nicht so sehr gezwungen wird, alles im Laufen zu spielen, dann kann sie ein Match halt über diese Power kontrollieren. Und wo sie heute den großen Vorsprung sich erarbeitet hat, sind diese mittellangen Punkte. Und die French Open gibt uns ja netterweise viele Statistiken, hilft uns also auch so ein bisschen zu verstehen, abseits von dem, was unser Auge sagt, was da passiert ist. Und was hier laut Statistiken, und ich würde auch sagen, von dem, was man sehen konnte, passiert ist, dass diese mittellangen, das sind die konstruierten Punkte, wo ich einfach 2-3 Schläge im Voraus denken muss und spielen muss, die hat Tauson gewonnen, weil Tauson die Power hat, weil Tauson quasi das Spiel von Maria auseinandernehmen konnte. Sie musste gar nicht so viel in die langen Ballwechsel, das hätte ihr auch nicht gelegen. Sie musste es auch nicht nur über Surf entscheiden, sondern diese mittellangen konstruierten Punkte, die sind an Tauson gegangen. Und da war sie die Bessere, da würde man auch sagen, dass sie die Bessere ist. Und vielleicht hätte Maria sie unter anderen Bedingungen da auch rausbekommen aus diesem Rhythmus, ist heute nicht passiert. Und muss man sagen, Tauson, die ja lange als großes Talent galt, der aber eben auch so ein bisschen nachhängt, dass die Beinarbeit zu schlecht ist, dass sie zu häufig verletzt ist, hat dann hier heute eine gute Leistung gebracht.
Für Tanja Maria doppelt bitter, weil sie hängt im Moment so ein bisschen am seinen Faden, was die Olympia-Qualifikation angeht. Sie ist gerade so auf der Schwelle und es könnte sein, dass sie da noch rausrutscht. Das werden wir in den nächsten Tagen dann sehen. Sofia Kenin hat gegen Laura Siegemund gewonnen mit 4:6, 6:2, 6:2. Ich habe leider den Mitschnitt nicht von der Pressekonferenz, aber Laura Siegemund hat gesagt, wenn sie nicht bewegt wird, Sofia Kenin, dann spielt sie die Bälle einfach lang und platziert und dann macht sie keine Fehler. Und das hat sie heute ausgenutzt gegen Laura Siegemund. Siegemund, die gesagt hat, ich habe eigentlich ganz gut angefangen, aber ich habe schon bei 5-1 gemerkt, als ich dann dieses eine Horrorspiel hatte, wo ich 3 Doppelfehler gemacht habe im ersten Satz, dass das dann schon besser wird. Und im zweiten Satz hat sich einfach Sofia Kenin gesteigert. Und das ist dann so ein bisschen das, was wir dann auch in den letzten Jahren häufiger gesehen. Laura Siegemund hat gesagt, wenn man sie bewegt, ist sie nicht mehr so gut wie früher, Sofia Kenin, aber wenn sie sich nicht so bewegen muss, wenn sie sich hinstellen kann richtig, dann ist sie einfach immer noch eine gefährliche Gegnerin.
Ja, und eine richtig kuriose Zahl aus dem Match. Kenin hat nach dem ersten Satz 13 von 16 zweiten Aufschlägen gewonnen. Das sieht man selten im Profitennis, dass das jemand gelingt. Und war für mich so ein bisschen auch ein Fingerzeig, wie das Match nach dem verlaufen ist. Denn Kenin hat es dann wirklich über Länge und Spin bestimmt. Und da hat sich Siegemund nicht draus überhaupt befreien können in irgendeiner Art und Weise. Hat er dann nicht mehr so die Taktik gefunden, wo sie eben Kenin wirklich ans Bewegen bekommen hat. Und wie Siegemund sagte, war für mich der Knackpunkt auch Ende des ersten Satzes, wo sie es eben nicht direkt über die Ziellinie bekommen hat. Und danach war Kenin, das muss man sagen, klar besser und eben die bessere Bälleverteilerin, die bessere den Punkt zu Ende Bringerin. Und da hat man dann auch schon einen gewissen Unterschied gesehen. Kenin ist im Moment nicht die, die vor 4 Jahren hier im Finale stand und die Australian Open gewonnen hat und die damals ja neben ihrer unorthodoxen Spielweise auch eine ziemliche Explosivität im Spiel hatte. Das ist sie nicht mehr. Aber sie ist ja schon eine, die seit 2 Jahren ungefähr wieder viele, auch gerade Topspielerinnen, so ein bisschen in Bedrängnis bringen kann. Und hier hat man das dann nochmal gesehen, weil sie ist, ja, man würde wahrscheinlich einfach sagen, unangenehm dagegen zu spielen. Und das hat sie dann hier ziemlich gut gezeigt.
Das hat sie in der Tat sehr, sehr gut gezeigt. Also Laura Siegemund ausgeschieden und auch Eva Lüsses ausgeschieden. Die hatte heute das Vergnügen, auf dem Châtrier das dritte Match zu bestreiten gegen Caroline Garcia. Und der erste Satz verlief wirklich aus Eva Lüss Sicht sehr, sehr gut. Sie gewann den Satz mit 6:4, konnte den Aufschlag bzw. den Return von Caroline Garcia entschärfen und konnte selber dann ihre Stärken ausnutzen. Und sie hat hinterher dann auch gesagt, dass sie keine Probleme hat mit Spielerinnen, die schnell spielen. Das hat sie dann heute gezeigt. Im zweiten Satz hatte sie einmal Breakchancen. Und wenn sie das Break genutzt hätte, vielleicht wäre es dann in die andere Richtung gegangen. Aber so musste sie immer wieder um ihren Aufschlag kämpfen und am Ende konnte sich dann Caroline Garcia übrigens, wie sie hier auch vorgestellt worden ist, konnte sich das Break holen im zweiten Satz, gewinnt den Satz 7:5 und im dritten ging es dann relativ schnell mit 6:2 an die Französin, die hier in 21 gesetzt ist. Trotzdem fand ich, war das ein guter Auftritt von Eva Lüss.
Ja, und ein großer Unterschied für mich waren hier die Asse. Also am Ende stehen sie, ne? Ja, 18:2. Vor allem und 15 Punkte Vorsprung über das Match gesehen. Also wenn man das abzieht, ist man auf einmal bei einem Unentschieden. Und ich würde sagen, von der Grundlinie her war es auch ein ziemliches Unentschieden-Spiel. Also Lüss war gerade die ersten anderthalb Sätze super stabil mit der Rückhand. Eben nicht nur Cross, was man ja von ihr kennt, sondern auch die Linie entlang. Und Garcia, hast du sie genannt? Mhm. Garcia. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell in meinen Kopf reinbekomme.
Ich auch nicht. Dann kriegen wir wieder Zuschriften und so. Bleib doch bei Garcia und so.
Und man hat dann aber, finde ich, zum Ende hin auch gemerkt, als bei Lüss so ein bisschen wahrscheinlich auch, sagen wir, ich kann mir vorstellen, sie ist mit einer hohen Konzentration, hohen Anspannung in das Match reingegangen und als das so ein bisschen rausfiel, Ende des zweiten Satzes, da hat man dann zum Beispiel gesehen, dass auf einmal sich mehr Fehler eingeschlichen haben bei der Rückhand, die Linie entlang, dass sie Cross auch nicht mehr so sicher war. Auf der Vorhand hat sie so ein klein bisschen mehr gewackelt und Garcia hat es dann sehr, sehr an sich gezogen mit der Art von Spiel, was wir kennen. Und man kann auch gut sehen in den Statistiken, wie die Punkte immer kürzer werden. Und das ist natürlich exakt das Match, was Garcia will. Luis will sie de facto auskontern über die Zeit. Und Garcia will, dass das schnell und radikal entschieden wird. Und das ist ihr zum Ende sehr gut gelungen. Und das ist exakt das Spiel, wie sie zweimal in die Top Ten eingezogen ist. Und ja, dann kommt halt der Aufschlag dazu. Und da muss man sagen, der von Luis ist noch nicht Top 50 Niveau. Und der von Garcia ist Top 5 locker in der Welt. Und das war dann schon am Ende der Unterschied.
Ja, der Aufschlag ist das große Thema bei Verlüs. Und das müssen wir auch klar und deutlich so sagen. Sie hat es geschafft, den Aufschlag heute über anderthalb Sätze wirklich gut zu beschützen. Und irgendwann konnte sie es nicht mehr beschützen. Und die ultra-aggressive Spielweise von Caroline Garcia tut natürlich ihren Teil dazu. Und im dritten Satz hat sie dann das auch verdient gewonnen. Ich habe Eva Lüß gefragt nach der Atmosphäre, ob sie die so ein bisschen genießen konnte und wie sie das dann genossen hat. Das sagt sie hier in der Pressekonferenz.
Also ich fand, es war ein total faires Publikum. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Also ich meine, wenn man gegen eine Franzosin spielt, dann weiß man schon, dass das Publikum nicht auf meiner Seite stehen wird. Aber trotzdem, ich habe mich versucht, so gut einzustellen, wie es ging. Und den einen oder anderen habe ich gehört, der meinen Namen geschrien hat oder für mich geklatscht hat. Deswegen, ich fand es auf jeden Fall natürlich ein bisschen überwältigend, weil man es vorher auch nicht. Man hat die Erfahrung, nicht auf so riesigen Plätzen zu spielen, was einerseits natürlich ein Nachteil von den anderen WTAs oder ITFs sind. Vor allem, wenn man dann auf einmal auf so einem riesigen Platz spielt. Aber deswegen nehme ich die Erfahrung umso stärker mit.
Also, Eva Lüß ausgeschieden. Zum Zeitpunkt, während wir hier noch aufnehmen, spielt Juli Niemeyer gerade im dritten Satz 6-0, 2-6 gegen Wang Jingyu. Und das sah allerdings im zweiten Satz nicht mehr ganz so gut aus bei Jule Niemeyer. Wir haben noch ein paar weitere Matches, die wir noch ansprechen können. Barbora Krejcikova ist ausgeschieden in der ersten Runde jetzt. Sie hat in zwei Sätzen dann verloren und hat gegen Viktoria Golubic verloren. 6-7, 4-6. Laura Siegemund hatte verraten, dass Barbora Krejcikova letztens auch nochmal 10 Tage an Covid erkrankt war und deswegen auch nicht trainieren konnte. Sie legen jetzt ihre Hoffnung aufs Doppel, aber Laura Siegemund hat auch gesagt, na, wir haben überhaupt keinen Rhythmus im Moment. Olga Danilovic hat etwas überraschend sehr klar gegen Martina Trevisan mit 6-1, 6-2 gewonnen. Tamara Sitanjek, die hier ja auch schon mal ein tolles Turnier gespielt hat, gegen Alison van Oetwank in 3 Sätzen siegreich. Das sind die Ergebnisse bei den Frauen und morgen geht es natürlich dann weiter, unter anderem mit dem Match von Iga Swiatek. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Im Moment läuft da ein Match zwischen Nicolas Jarry und Corentin Moutet, was die Zuschauer auf ihre Seite gezogen hat, beziehungsweise wo die Leute hier komplett ausrasten gerade. Aber es gab sehr viele stimmungsvolle Matches und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk und unserem Tag 1 Rückblick der French Open.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Maximilian Matera hat heute seine Chance genutzt gegen Jordan Thompson. 6-3, 6-2, 6-0. Matera war als allerletzter Spieler in das Hauptfeld eingezogen, hatte davon profitiert, dass Facundo Diaz Acosta zurückgezogen hatte. Und deswegen hatte er am Samstag vor dem Turnier oder vor der Qualifikation erst erfahren oder am Sonntag vor der Qualifikation erfahren, dass er im Hauptfeld steht und dass er nicht in die Qualifikation muss. Und er hat seine Chance genutzt gegen Jordan Thompson, der auf Hartplätzen ein deutlich besserer Spieler ist als auf Sand und hat mit 6-3, 6-2, 6-0 gewonnen, hat sich auch von der Regenpause nicht unterbrechen lassen und steht jetzt hier in der zweiten Runde. Guter Erfolg für Matra, der jetzt auf seinen Gegner wartet, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber für Matra ist ein großer Erfolg.
Auf jeden Fall. Und ich war trotzdem überrascht von dem Resultat. Ich habe dann auch nochmal so ein bisschen rumgesucht. Ist das jetzt irgendwie ein Muster, was wir von Thompson kennen müssten? Weil der war doch auf Challengern mal ganz okay auf Sand und hatte dann aber in Rom schon, jetzt habe ich leider vergessen, vielleicht habe ich sie gerade noch auf, schon so eine Klatsche bekommen, genau, von Thiago Monteiro. Okay, kann man bekommen, der war in sehr guter Form. Aber so ganz erklärbar war die Leistung für mich nicht. Ich würde sagen, die ersten meinen Sätze waren, oder die ersten anderthalb Sätze, die waren noch ein bisschen knapper, als es jetzt aussieht, aber danach ist er total eingebrochen. War jetzt für mich nicht erklärbar und Matra hat das wirklich grundsolide runtergespielt, das kann er ja auch einfach, mit seiner linken Vorhand da ordentlich Länge reinbringen, Kordbreit machen, Gegner ein bisschen ans Arbeiten bekommen und irgendwann hatte ich das Gefühl, war das Thompson zu viel und dann hat er das Match nicht unbedingt gehen lassen, aber hat sich jetzt auch nicht mehr wirklich dagegen gestemmt und Matra wird es natürlich mit Kusshand mitgenommen haben.
Nach der Pause hat es Thompson schon gehen lassen, nach der Regenpause, das muss man klar und deutlich so sagen, das hat keine 10 Minuten gedauert, bis das Match vorbei war, es waren 2-0 war es unterbrochen worden und die nächsten 4 Spieler haben keine 10 Minuten mehr gedauert, also
Typ ist in den Top 50 in der Weltrangliste.
Ja, der 36.
Das war jetzt nicht ganz erklärbar, aber gut, vielleicht kennt er die Erklärung und wie gesagt, Matra kann es ja komplett egal sein.
Matra wird es auch komplett egal sein. Er hat nochmal erzählt, wie er erfahren hat, dass er im Hauptfeld steht und wie er so ein bisschen drumrum arbeiten musste. Da hören wir mal gerade rein.
Du hast eben erwähnt, dass du kurz vom Anfang der Quali reingekommen bist dann noch. Wie lange hast du darauf gehofft, beziehungsweise wusstest du dann schon 2 Tage vorher, das wird wohl was werden mit dem Hauptfeld? Oder wie
war
das?
Es war wirklich ein bisschen komisch, weil ich eigentlich gehofft habe, etwas früher reinzukommen. Normalerweise ist, wenn man 3 raus ist auf der allerersten Liste, das eher wahrscheinlich, dass man schon früher reinkommt. Gab ein bisschen Probleme mit der Anreise, wegen Pfingsten waren alle Züge ausgebucht, die Flüge brutal voll und am Ende war es so, dass ich Samstagabend irgendwie noch auf Standby war und dann auf einmal doch fliegen konnte, deswegen, ich bin mega spät eigentlich angereist für die Quali, viel später als ich wollte, die extra Woche hat natürlich jetzt gut getan und eigentlich... Als ich Sonntag davon erfahren habe, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass noch was wird mit dem Hauptfeld, weil ich eigentlich gedacht habe, die meisten Spieler, selbst wenn sie ein bisschen was haben, würden vielleicht noch die nächste Woche abwarten und schauen, wie fit sie das Turnier spielen können. Deswegen, aber hat ja alles super gepasst.
Auch Tennisspieler haben menschliche Probleme, wenn die Züge voll sind über Pfingsten und die Flüge alle voll sind, dann haben auch Tennisspieler ihre Probleme und auf Standby dann noch mitkommen nach Paris und dann hatte er eine Woche zur Vorbereitung, das hat man gesehen, Matra hat sich hier wirklich von seiner allerbesten Seite gezeigt. Und dann haben wir in der Pressekonferenz auch noch darüber gesprochen, ja, jetzt wird es dann ja in der zweiten Runde wohl Alejandra Tabilo als Gegner werden und dann hat er gesagt, ja, das weiß ich gar nicht so genau, Siso Berg spielt eigentlich ein gutes Tennis. Und was kommt? Alejandro Tabilo ist in 4 Sätzen ausgeschieden. Siso Bergs feiert seinen allerersten Sieg auf Grand Slam Hauptfeldebene und steht jetzt in der zweiten Runde gegen Maximilian Matra. Tabilo ausgeschieden mit diesem fantastischen Turnier im Rücken in Rom. Und Siso Bergs, von dem ich eigentlich schon länger den Durchbruch erwartet habe, scheint ihn jetzt so langsam zu schaffen, weil er ist jetzt kurz davor, in die Top 100 einzusteigen. Und das wäre mehr als verdient, meine ich.
Ja, und Tabilo... Bisher hätte ich eher gesagt, jemand für die ein bisschen schnelleren Plätze oder zumindest die nicht so hoch abspringen. Fand hat hier von dem, was ich gesehen habe, also ich musste nämlich ja best rüber geschaltet, ich glaube es war 3-1 oder 4-1 im dritten Satz, wo er also schon die Nase vorne hat, habe dann nachher noch so ein bisschen durch die Scores gesehen, habe gesehen, dass Tabilo bei 5-2 schon 2-fachen Aufschlagsvorsprung im zweiten Satz hatte, das noch abgegeben hat. Und hinten raus dann in den Ballwechseln gegen Bergs ziemlich entnervt wirkte, viele eher einfache Fehler gemacht hat, viele wilde Vorhände, wo Bergs den Ball tief gehalten hat und dann Tabilo einfach zu schnell zu viel wollte und die Bälle sind dann ziemlich fix und ziemlich weit im Aus gelandet und das hat Bergs dann für sich genutzt und wir wissen, Tabilo ist nicht die ausgewohnte Stabilität, der hat in diesem Jahr wirklich immer wieder Phasen gehabt, wo eine Zeit lang nichts lief Und man kann ja schon fast sagen, eigentlich lief nichts seitdem, oder sagen wir so, vielmehr ist es eine Parallele zu dem Zverev-Match in Rom, wo er ja auch einen sehr, sehr guten ersten Satz hatte, den zweiten bis zum Tiebreak leicht besser wahrscheinlich als Zverev gestaltet hat, dann eingegangen ist in dem Tiebreak, dann kam nichts mehr im dritten Satz und es hat sich hier ein bisschen wiederholt. Also er hat 6-2, 5-2 geführt und dann im dritten und vierten ging hier nicht mehr viel und dann ging es wirklich auch schnell dahin.
Ja, also Sisu Bergs ist der nächste Gegner von Maximilian Matera und Matera hatte schon ein gutes Näschen bewiesen, als er uns gesagt hat, ja, wartet erstmal ab hier. Ein Spieler, dem ich nicht zugetraut habe, dass er sich heute auf den Platz stellt, der im Draw war und ich gedacht habe, der nimmt einem Qualifikanten oder einem, der als Alternate noch da war, nimmt er doch einen Platz weg. Und ja, dann kommt ein Lucky Loser, aber naja, Kei Nishikori. Kei Nishikori hat in Miami gespielt und vorher 9 Monate nicht. Spielt hier gegen Gabriel Diallo auf einem Nebenplatz und gewinnt 7-5, 7-6, 3-6, 1-6, 7-5. Kei Nishikori hat eine 5-Satz-Bilanz, von der 98% der Spieler im Feld träumen. 28-7 jetzt. Der hat 80% seiner 5-Satz-Matches hat er einfach gewonnen. Also die Sätze oder die Matches, die in den 5. Satz gegangen sind. Kei Nishikori, der alte Mann, hat hier einfach nochmal einen aus dem Hut gezaubert. Das ist also komplett überraschend für mich.
Ja, wo man sagen muss, es jetzt vielleicht nicht in jedem der 35 Matches hätte in dem 5. gehen müssen.
Nee.
Und auch hier hatte ich wirklich das Gefühl, die ersten hat er rausgequält. Dann habe ich es in 3 und 4 gesehen. Da war er platt, da ging nichts mehr. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja gut, die ersten 2 waren halt zu viel, der lässt es jetzt durchlaufen, was soll er auch machen? Und dann, glaube ich, haben wir angefangen aufzunehmen bei 1-2 oder so aus seiner Sicht jetzt im 5. Satz. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, aber offensichtlich hat er noch was in sich gefunden und das ist natürlich beeindruckend und wir wissen, der hat hier mal das Kaliber gehabt, um den French Open Titel mitzuspielen. Mhm. Das hat er heutzutage nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht so genau, was noch sein Ziel in seiner Karriere ist, aber man kann sagen, er ist natürlich am Ball immer noch einer der Besten, den es auf der Tour gibt. Der Rest ist nicht mehr in derselben Form da und was wir jetzt ja auch erlebt haben in den letzten 1,5, 2 Jahren, der hat immer mal 2, 3 Matches und dann ist er nicht mehr gesehen für 4 bis 6 Monate. Also mal gucken, ob der uns jetzt noch so lange erhalten bleibt.
Ben Shelton oder Hugo Gaston sind sein nächster Gegner und da wird es wahrscheinlich dann ein Schluss sein, weil diese 4 Stunden gegen Gabriel Diallo, die haben auch Kraft gekostet und trotzdem kann man sagen, das ist eine coole Geschichte. Das ist wirklich eine coole Geschichte, dass Kei Nishikori hier nochmal die 2. Runde erreicht hat. Und wie gesagt, mit den ganzen Zweifeln, die man vorher hatte und man gedacht hatte, der nimmt jemanden den Platz weg. Und dann hat er uns die lange Nase alle gezeigt und das finde ich cool. Das ist eine schöne Geschichte. Ein Spieler, der heute auch allen die lange Nase gezeigt hat, ist Carlos Alcaraz. Der hat gegen J.J. Wolf gewonnen mit 6-1, 6-2, 6-1. Hat hinterher dann auch gesagt, ich brauche gar nicht viele Matches, um wieder bei 100% zu sein. Und er sagte, er fühlte sich wohl, der Arm fühlte sich gut. J.J. Wolf war überhaupt kein Gegner, war als Lucky Loser reingekommen. Und trotzdem für Carlos Alcaraz war das, glaube ich, ein Aufgalopp, den er sehr, sehr gerne selber so gesehen hat.
Ja, also Wolf war schlecht, müssen wir nicht drüber reden. Also war wirklich einfach nicht gut. Und Alcaraz konnte sich in Form spielen. Ich glaube, der hätte gern noch ein paar längere Ballwechsel drin gehabt. Da kam ihm jetzt nicht so viel von Wolf, dass er sich da reinspielen konnte. Und hat ja auch hinterher gesagt, vielleicht habe ich nicht mal ganz 100% durchgezogen auf der Vorhand, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber eigentlich ist alles okay auf der Vorhand. Und was er mit der Vorhand gemacht hat, war dann natürlich schon sehr beeindruckend. Also er hat ein paar richtig tolle Winner drin gehabt. Er hat vor allem sehr viel Länge drin gehabt. Die hat Wolf auch so zugesetzt. Er hat richtig gut retourniert. Also das war eine rundum gute Leistung, die eben nur dadurch eingeschränkt wird, dass Wolf zu schlecht war. Aber ich glaube, es zeigt uns, dass Alcaraz hier zumindest durch die ersten Runden durchkommen sollte. Und wenn er das Niveau hält, auch eine Chance hat, um den Titel zu spielen.
Trifft jetzt auf Jesper de Jong. Der hat etwas überraschend Jack Draper besiegt in 5 Sätzen mit 6-3 im 5. Satz. Jack Draper hinten raus wieder etwas die Luft ausgegangen und konnte im 5. Satz nicht mehr zusetzen. Sebastian Korda hat trotz eines Medical Timeout gegen Harold Maillot gewonnen mit 6-2, 7-6 und 6-4. Wartet noch auf seinen Gegner. Lorenzo Sonego hat heute schon auf dem Suzanne Lenglen die Herzen der französischen Fans gebrochen, als er Hugo Humbert in 4 Sätzen besiegt hat. Hugo Humbert und French Open, das sind 2 Begriffe, die passen nicht so richtig zusammen.
Ja, und er hatte ja zum ersten Mal ich weiß gar nicht, ob zum ersten Mal, aber er hatte auf jeden Fall ein richtig gutes Turnier in Monte Carlo, was sich angeschlossen hatte, der Hartplatzsaison. Und doch wussten wir, glaube ich, alle, dass auf dem Sand eigentlich nichts laufen wird. Und jetzt kommt der Rasen und da hat er realistische Chancen, denke ich, um ein Viertelfinale in Wimbledon mitzuspielen, wenn sich die Situation an der Spitze des Herrentennis bis dahin nicht beruhigt hat, vielleicht sogar noch mehr zu holen, weil er einfach ein fantastisches Spiel für den Rasen hat. Aber hier hat man dann einfach gesehen, das passt nicht. Wenn der Ball so hoch abspringt, wenn da so viel Spin drin ist, dass nicht Humbert spielt. Sonego ist jemand, der ziemlich von seinem Aufschlag und von seiner Vorhand abhängig ist, aber das war heute weitestgehend da, das hat gereicht. Er war wahrscheinlich auch vorher schon der leichte Favorit, hat das dann hier umgesetzt und war jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Matches, fand ich auch nicht so das Stimmungsvollste. Also da sind die französischen Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt auch nicht so drauf abgegangen wie jetzt auf Richard Gasquet oder so.
Och, ich war die ersten zwei Sätze da und ich fand es eigentlich ganz stimmungsvoll, aber vielleicht bin ich auch nicht so verwöhnt wie alle anderen hier.
War es denn nachher bei Gasquet oder ist das jetzt? Nee, da bin ich natürlich immer am Stream super schwer zu sagen. Ne?
Ja, bei Gasquet war ich nicht, da hatte ich nichts, da hatte ich was anderes zu tun. Aber Gasquet ist nochmal eine andere Geschichte gewesen. Dann lass uns doch jetzt gerade mal über Gasquet sprechen. Gasquet hat nämlich gegen Borna Coric gewonnen. 7:6, 7:6, 6:4, 3 Stunden, 30 Minuten. Der alte Mann hat nochmal einen halben Kilometer Griffband verbraucht, aber die Massen nochmal zu Jubelstürmen angeregt. Und da war wirklich eine famose Stimmung auf dem Long Len. Und dieser Long Len hat jetzt noch dadurch gewonnen, dass er diese Dachkonstruktion hat. Das Ganze ist also etwas geschlossener im Suzanne Long Len Stadium. Und dieser Jubel geht nicht so ganz raus, sodass da ein richtiger schöner Kessel entstanden ist.
Ja, und war ein gutes Match. Sehr viele lange Ballwechsel. Vielleicht prozentual die meisten. Ich habe es jetzt nicht abgezählt, aber könnte schon so gewesen sein. Die Ballwechsel, und das wissen wir, Coric hat jetzt nicht unbedingt so die Fähigkeiten, Punkte immer zu beenden. Gasquet ist langsamer noch, als er früher war, aber ist natürlich technisch immer noch ein guter Spieler. Coric verteilt die Bälle einfach sehr gut und ich würde sagen, das waren natürlich die ersten beiden Sätze total auf Augenhöhe und das hätte auch an Coric gehen können. Nach hinten raus war dann besser Gasquet und hat sehr gut aufgeschlagen. Also Coric, der eigentlich ein richtig guter Return-Spieler sein kann, hat nicht wirklich eine Schnitte gesehen gegen den ersten Aufschlag. Man muss sagen, dass Coric wieder so als Bandagenmann aufgelaufen ist. Also wie fit der jetzt wirklich ist, wissen wir nicht. Der hat ja auch schon wieder letztes Jahr ausgesetzt an Zeit und wir wissen einfach, der ist andauernd verletzt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ein größeres Problem, weil auf Rasen ist er eigentlich gut genug, dass ihm da auch nochmal ein größerer Lauf gelingen kann.
Also Richard Gasquet jetzt auch in der nächsten Runde und muss ich gerade nochmal nachgucken, gegen wen spielt er jetzt? Gegen Chris Eubanks oder Yannick Sinner, die morgen dann spielen werden. Um 11 Uhr wird es dann morgen zum Duell zwischen Yannick Sinner und Chris Eubanks kommen. Grigor Dimitrov hatte keine Probleme gegen Alexander Govacevic. In 3 Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Fabian Marojan. Der hatte gegen Michael Kukushkin keine Probleme. 6-2, 6-2, 6-3. Das könnte ein sehr interessantes Duell werden in dieser zweiten Runde. Brandon Nakashima in 4 Sätzen gegen Nicolas Moreno de Alboran weiter. Trifft auf Hubert Hurkacz. Der hat sich das Leben heute mal wieder so richtig schwer gemacht. In 5 Sätzen gegen Shintaro Mochizuki gewonnen. 6-0, 6-3, die Sätze 3, 4 und 5, aber die Sätze 1 bis 3, das war schon wieder sehr, sehr, sehr quälend. Und da muss man dann auch fragen, ja Mensch, was machst du denn da, Hubert?
Tja, gut aufschlagen, das hat er gemacht. Von der Grundlinie war er nicht so gut. Also wir wissen, er ist von der Grundlinie defensiv sehr gut und er ist in der Lage, viel zurückzubekommen. Aber er hat jetzt nicht in sich natürlicherweise die Tendenz anzugreifen. Und Mochizuki hat so ein bisschen ein klassisches Sandplatzspiel, verteilt gut, relativ viel Spin drin, hat Hurkacz jetzt aber auch nicht das Tempo gegeben, dass Hurkacz da einfach kontern konnte. Und da hat man gemerkt, dass das ist nicht, was Hurkacz hier wollte. Hurkacz hätte gerne jemanden gehabt, der ihm das Tempo gegeben hat, hätte ihn ausgekontert und hätte gut aufgeschlagen. Das war halt nicht im Angebot und ja, das war stimmungsvoll jetzt, aber fand ich auch nicht so das spektakulärste Match.
Nee, das war es nicht. Andrei Rublev hat in 4 Sätzen gegen Taro Daniel gewonnen und trifft jetzt auf Pedro Martinez. Der hatte das allererste 5-Satz-Match dieses Tages gewonnen gegen Thiago Agustin Tirante, in 5 Sätzen gewonnen. Gerade zu Ende gegangen ist das Match von Corentin Moutet und Nicolas Jarry. Und die hatten ja eine Vorgeschichte. Nicolas Jarry und Moutet hatten sich in Chile getroffen. Und da hatte damals Moutet gewonnen und hat das komplett an den Zuschauern damals ausgelassen. Hatte den ersten Punkt damals mit Underarm Surf gewonnen, hatte dann die Zuschauer sofort gegen sich aufgebracht, hat das Match dann am Ende gewonnen und hat dann auch hier im Vorfeld dieses Matches
hat
schon...
Hat den Djokovic-Jubel gemacht.
Er hat den Djokovic-Jubel gemacht, genau. Und hat vor dem Match hier, hat er gesagt, ich möchte, dass Jarry noch in Monaten von der Stimmung aus dem Simon Mathieu träumen wird. Und die hat er bekommen, die Stimmung. Das war nämlich auch außergewöhnlich da draußen. Und Moutet hat in 4 Sätzen gewonnen. Und er hat schon einen leichten Knall, das muss man schon so sagen, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also dem will er auch zustimmen. Er war doch auch, war das nicht im Djokovic-Match hier vor kurzem, wo das Handy von ihm angefangen hat zu klingeln?
Genau, genau.
Also
genau.
Irgendwas ist immer bei Moutet.
Ja.
Und Moutet hat auch so eine Intensität, die leicht unangenehm sein kann, finde ich. Er weiß allerdings eben wirklich, wie er ein Publikum mitzunehmen hat. Und ich weiß gar nicht, ob die ihn so geil finden, wenn die ihn jetzt irgendwie so persönlich begegnen würden, aber die hatten richtig Spaß dran. Und Jarry ist total verzweifelt an ihm. Jarry konnte nicht seinen Power-Tennis-Aufschlag Vorhand durchziehen, sondern ist da so klassisch aufgelaufen. Und war alles drin, was man sich vorstellt. Slices, schöne Topspins, Stopbälle, gute Returns. Und Jarry hat halt irgendwann die Nerven geschmissen. Ich habe auch gedacht, der verliert es in 3 Sätzen, hat dann aber einen sehr guten Start in den 3. gehabt. Hat es in der Ziellinie bekommen. Während unserer Aufnahme hat er jetzt den 4. 0-6 verloren. Das hätte ich ehrlicherweise im 3. erwartet. Und ja, so hat sich das halbe Rom-Turnier dann auch schon wieder zerbröselt hier in der ersten Runde. Wenn wir daran denken, dass er im Finale war und Tabilo im Halbfinale.
Ja, ja, absolut. Gerade auch zu Ende gegangen ist das Match zwischen Stan Wawrinka und Andy Murray. Und Andy Murray hat wohl seine letzten French Open erlebt. 4-6, 4-6, 2-6. Keine Chance gegen Stan Wawrinka gehabt. Das Match hat keine Erwartungen erfüllt, das muss man auch einmal so deutlich sagen. Für Wawrinka ein schöner Erfolg, dass er in der 2. Runde ist, weil er war ja auch überhaupt nicht in Form in den letzten Monaten. Ja, und für Andy Murray ist das hier schon wieder beendet. Er wird jetzt noch mit Dan Evans zusammen im Doppel antreten, um sich für Paris warm zu spielen, für die Olympischen Spiele, aber trotzdem, das war nicht gut.
Ja, und er hatte jetzt ja, wir hatten ja auch nochmal eine Auslosung darüber gesprochen, er hat jetzt, glaube ich, meine ich eine Agenturmeldung gelesen zu haben, nochmal bestätigt, dass das Halbfinale hier vor 5 Jahren, nee, 6, 7, mal wie viele Jahren auch immer, damals ihm wirklich die Hüfte zerstört hat. Mhm. Und ich glaube, das war jetzt sein letzter French Open-Auftritt. Selbst wenn er noch ein Jahr weitermachen sollte oder noch 2 Jahre weitermacht, dann wird er nicht mehr hier auflaufen. Also ich glaube, Sand und er hat sich wirklich für alle Zeiten erledigt.
Sie haben sich auseinandergelebt, das kann man so sagen, glaube ich. Ein, 2 Spiele laufen noch gerade. Laszlo Gera hat eben gegen Daniel Altmaier den 3. Satz mit 7-6 gewonnen, 8-6 im Tiebreak. Da geht's also noch in die Verlängerung. Und Julie Niemeyer spielt gerade gegen Wang Jingyu im 3. Satz. Da steht es 3-1 für Julie Niemeyer, die hier einen sehr selbstbewussten Auftritt hinlegt und die im letzten halben Jahr wirklich gutes Tennis gespielt hat und jetzt ja auch im Race zum Beispiel auf Platz 80 vorgekommen ist. Also sie ist wieder auf dem Weg der Besserung und vielleicht wird sie dieses Match ja durchbringen gegen Wang Jingyu, aber unser Podcast ist jetzt am Ende und wir müssen jetzt leider auch aufhören und den Rest erzählen wir euch dann morgen. Morgen wird es nämlich auch wieder einen Podcast geben. Dann zu einem durchaus etwas bedeutenderen Match noch. Alexander Zverev gegen Rafael Nadal, dein Tipp?
Ich meine, Nadal hat ja anscheinend eine recht selbstbewusste Pressekonferenz hier gefahren.
Aber hallo. Samstag,
ne?
Aber
also, der hat uns wissen lassen, dass er sich besser fühlt. Puh. Also seitdem ich mir auch nicht mehr so sicher. Vorher
ich auch nicht.
Zverev in 3 oder 4, aber weiß nicht.
Carlos Moya hat heute nochmal bestätigt, Rafael Nadal ist bereit, auf dem Platz zu sterben. Ich mag solche Begriffe gerade in diesen Zeiten überhaupt nicht, aber es sind sehr selbstbewusste Ansagen aus dem Team Nadal. Ich hatte jetzt auch gesagt, Zverev in 4 Sätzen, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, tatsächlich. Ich glaube, es wird morgen eine wirklich einzigartige Atmosphäre und ich freue mich sehr drauf und ich fühle mich dann auch sehr glücklich darüber, dass ich das morgen im Stadion sehen kann, aber sicher bin ich mir auch nicht mehr.
Nee, von daher auch kein Tipp von mir.
Ach so, da, so redet er sich raus. Na gut, das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip in Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky. Dort gibt es immer eine ganze Menge dann auch von mir jetzt, gerade während Paris. Die ersten Tage sind etwas stressig, da gibt es ein bisschen weniger. Also so ab Mittwoch kann ich mich dann ein bisschen mehr dann noch drum kümmern. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, ich möchte die beiden dann auch finanziell unterstützen, weil wir Freiberufler sind, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.